Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Große Eröffnungsgala heute Abend in Cannes. Das war nicht nur Glamour, das war auch hochpolitisch. Wir sprechen gleich über diese Jubiläumsausgabe des Filmfestivals, das mit einem französischen Film und einer Rede des ukrainischen Präsidenten gestartet ist. Der Fall Telkamp. Pünktlich zum Erscheinen des neuen Romans läuft morgen ein Dokumentarfilm über den Autor und die Kontroverse um ihn auf Dreisat. Auf dem Exile Media Forum in Hamburg haben Journalisten aus Russland, der Ukraine und Weißrussland darüber diskutiert, wie man kritischen Journalismus aus der Distanz macht. Und Halbzeit bei den Potsdamer Tanztagen mit einer von vielen Deutschland-Premieren, die es bei der diesjährigen Ausgabe zu sehen gibt. Es ist eines der wichtigsten Filmfestivals der Welt und in diesem Jahr begeht man auch noch ein Jubiläum. Vor 75 Jahren startete das Festival in Cannes und hätte es keinen Zweiten Weltkrieg gegeben, hätte man das Jubiläum schon vor 7 Jahren gefeiert. Krieg 1939 und Krieg 2022. Festivaldirektor Thierry Frémaux stellte bei der Pressekonferenz schon aktuelle Bezüge her. Heute Abend während der feierlichen Eröffnungsgala wurde dann der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky zugeschaltet. Mit dabei war unsere Filmkritikerin Anke Lewicke. Anke, diese Live-Schalte war für viele sicher eine Überraschung, oder?
Nein, man wusste es überhaupt nicht. Es war wirklich eine Überraschung und es ging auch schon ein raunendes Geräusch der Überraschung, der Verblüffung durch die Zuschauerreihen dort, wo eben die ganze aufgetakelte Filmprominenz saß. Und Zelenskys Rede wurde live auf Französisch übersetzt. Er sprach von einem Kino, das immer wieder von Diktaturen vereinnahmt wurde. Aber er sprach auch von der Widerständigkeit von Kinobildern gegen Unterdrückung und Diktaturen. Und sein großes Beispiel war eben immer wieder Charlie Chaplins Film Der große Diktator aus dem Jahr 1940. Chaplins Figur ist ja ein jüdischer Friseur, der für den Diktator Hinkel gehalten wird, also für Adolf Hitler. Und als Diktator hält er eine Rede für Gerechtigkeit, Demokratie und Frieden. Und Zelensky stellte Der große Diktator als einen Film heraus, der sich 1940 direkt schon gegen die Tyrannei richtete. Er sprach aber auch in seiner 8 Minuten langen Rede von Kriegsverbrechen, der Belagerung von Mariupol, Raketenbeschüssen und Deportationen. Doch er kam immer wieder auf Charlie Chaplin und dessen Film und er beendete seine Rede mit den Worten: Die Freiheit wird siegen und die Diktatoren verschwinden.
Und was hat diese Rede ausgelöst?
Ja, die Rede hat ein großes Schweigen erstmal im Saal ausgelöst. Natürlich gibt es dann erstmal nicht jubelnden Applaus, sondern eher auch verhaltenen Applaus. Und natürlich ist es auch irritierend gewesen, dass das dann einfach so eingefügt wurde, so in diese Eröffnung. Danach kam Julianne Moore auf die Bühne als die US-amerikanische Schauspielerin. Sie sprach dann auch vom Frieden und der Freiheit der Kunst. Und dann wurde das Festival einfach eröffnet.
Spielt denn der russische Angriffskrieg in Cannes sonst eine Rolle? Also wie hat sich das Festival denn bisher dazu verhalten?
Ja, eigentlich ging es ja schon mit dem Titel des Eröffnungsfilms los. Es handelt sich hier um eine Zombie-Komödie von Michel Assanavicius und ursprünglich war der Titel Z wie Z. Und Z, das erwähnte Zelensky auch noch einmal in seiner Rede, ist das Zeichen für die Unterstützung des Angriffskrieges. Also es sprang zum Beispiel auf russischen Panzern. Und es gab dann Beschwerden aus der Ukraine gegen den Titel und deshalb wurde in Coupé schneidet umgeändert. Aber zum Beispiel direkt zu Beginn des Angriffskrieges der Russen auf die Ukraine hat Cannes gesagt, dass sie keine offizielle Delegation einladen werden und dass sie auch nicht mit staatlichen Institutionen korrespondieren werden. Aber russischen Filmschaffenden wollen sie, solange sie sich kritisch mit ihrer Heimat auseinandersetzen, doch eine Plattform bieten. So ist jetzt der erklärte Regimekritiker Kirill Serebrennikov zum dritten Mal hier in Cannes im Wettbewerb eingeladen. Er präsentiert gleich morgen seinen Kostümfilm Tschaikowskis Frau, der sich mit der Homosexualität des bekannten Komponisten beschäftigt. Aber auch hier gab es Stimmen. Darf man russische Künstler jetzt einfach einladen? Aber vielleicht sollten wir uns den Film morgen erstmal anschauen. Und zum ersten Mal wird Serebrennikov auch nach Cannes kommen, weil bisher durfte er nicht ausreisen, aber mittlerweile lebt er ja in Berlin im Exil.
Kommen wir, Anke Lewicke, noch mal zu diesem Eröffnungsfilm Coupé zurück von Michel Assanavisius. Das ist ja der Regisseur, der auch The Artist gedreht hat. Coupé ist eine Zombie-Komödie.
Ja, es ist ein ziemlicher Trashfilm, der seine eigene Trashigkeit, aber dann auch seine miesen Effekte, sein Overacting und auch seine lächerlich herumzappelnden Zombies aufs Schönste ausstellt und dann aber auch zugleich hinterfragt. Also es geht los mit einem Film im Film. Der Regisseur ist unzufrieden, weil die Angst auf den Gesichtern seiner Heldin nicht authentisch genug ist. Doch Angst gibt es bald genug, weil seine Filmzombies werden dann zu echten Zombies. So, das war dann der Film im Film. Dann gibt es eine Rückblende. Wir sehen die Beteiligten vor und hinter der Kamera, lernen so ihre Persönlichkeit, ihre Macken kennen. Und dann geht auf einmal ein Making-of des Films im Film los. Und wir verstehen, warum dieser Film so verdammt schlecht war, warum Zombies pupsen und Galle spucken in diesem Film, warum die Musik immer wieder unmotiviert einsetzt. Ja, aber gleichzeitig muss man sagen, ist der Film eine Hommage an den Teamgeist und den Improvisationsgeist auf einem Set. Und ich kann nur sagen, er lief außer Konkurrenz und er ist ein unappetitlicher Appetizer, der aber Spaß auf mehr durchgedrehtes Genre-Kino macht.
Was ist denn mit Blick auf das Gesamtprogramm des Festivals in Cannes noch zu erwarten an vielversprechenden Filmen?
Naja, wenn man sich das Programm anschaut, komme ich mir auch immer ein bisschen vor wie eine Langspielplatte mit Sprung, weil jedes Jahr sage ich fast dasselbe. Wenn die großen Autoren, Filmer, Filmerinnen ihre Werke fertig haben, dann kommen sie auch nach Cannes. Und das ist mal wieder, ja, alle möglichen Regisseure sind schon da, die mal eine goldene Palme mit nach Hause genommen haben. Also es sind die Gebrüder Dardenne, Christian Mungiu ist dabei, Kureo Eder, Park Chan-wook. Und das sind aber alles Regisseure, auf deren Filme man sich auch schaut, und es verspricht auch ein sehr politischer Jahrgang zu werden. Also bei den Dardennen geht es zum Beispiel um Immigranten aus Nordafrika, wie sie sich in Frankreich versuchen, eine Existenz aufzubauen. Und um Rassismus geht es auch bei dem Rumänen Christian Mungiu. Es geht um eine Fabrik in Siebenbürgen, wo ausländische Fabrikarbeiter anfangen und auf einmal der Rassismus zur Tagesordnung gehört.
Und vielleicht noch zwei, drei Worte zu den deutschen Beiträgen, Anke Lewicke?
Ja, ich freue mich da besonders auf den neuen Film von Ruben Östlund, eine deutsche Koproduktion. Er hat ja auch schon mal die Goldene Palme gewonnen. Und er spielt auf einer Yacht, die dann strandet. Und mit dabei, so als Nebendarstellerin, sind eben Iris Berben und Zuni Melles. Und wenn die dann auf der Insel sind, dann wird sich einfach die Ordnung umkehren. Und ich bin jetzt schon gespannt, wie Zuni Melles in ihrer exaltierten Spielweise versucht, eine Kokosnuss aufzumachen oder einen Fisch zu fangen.
Unsere Filmkritikerin Anke Lewicke live aus Cannes, wo die Filmfestspiele heute Abend mit einer Videoschalte von Volodymyr Zelensky eröffnet wurden. Wie gesagt, vor 75 Jahren gab es diese erste Ausgabe des Festivals. 1939 hätte sie eigentlich stattfinden sollen, was durch den Zweiten Weltkrieg vereitelt wurde. Wolfgang Landmesser blickt zurück auf den Glöckner von Notre Dame und große Gewinnerfilme, die in die Geschichte eingingen.
Nie ein schöneres Abendläuten gehört. Wer ist der Glöckner von Notre Dame?
Geplant war das erste Festival von Cannes für Anfang September 1939. Aber es lief nur der Eröffnungsfilm.
Quasimodo, Majestät.
Der Glöckner von Notre Dame mit Charles Laughton in der Hauptrolle. Am 1. September hatte Nazi-Deutschland Polen überfallen. Das Festival wurde abgebrochen. Erst nach dem Krieg, 7 Jahre später, erlebte das Festival endlich seine Premiere.
Je déclare ouvert le Festival de Cannes. Action!
Beim Blick zurück fühlt sich Festivaldirektor Thierry Frémaux erinnert an die aktuelle Situation und den Krieg in der Ukraine. Diese doppelte Geburt steckt voller Symbole und Zeichen, die auch für die Analyse der aktuellen Geschehnisse nützlich sein können.
Um 75 Jahre Cannes zu feiern, will das Festival darauf schauen, wie es mit dem Kino weitergehen könnte.
Was bedeutet es heute, einen Film für den großen Kinosaal zu machen? Wie sehen alle diese Kinomacherinnen und Macher die Zukunft ihres Berufs?
Wird das Kino als Kunstform sterben? Bereits vor 40 Jahren hat Filmregisseur Wim Wenders einigen Kollegen vor laufender Kamera diese Frage gestellt. Beantwortet haben sie unter anderem Werner Herzog, Michelangelo Antonioni und Steven Spielberg.
Ich glaube wirklich, dass alle meine Kollegen, die den Film lieben, beim Weltuntergang nicht einmal ein Loch graben könnten, um reinzuklettern. Wir können nur Filme machen.
Chambre 666 heißt der Film, nach dem Hotelzimmer, in dem die Interviews stattfanden. Im selben Raum will die französische Regisseurin Lubna Playoust diese Frage noch einmal an Kolleginnen und Kollegen ihrer Generation stellen. 75 Jahre Cannes, das ist auch ein Feuerwerk der Geschichten.
Pflegen Sie Pyjama oder Nachthemd zu schlafen?
Oh, weder noch. Ich sleep only in 2 Tropfen französische Parfüm.
1960 gewinnt La Dolce Vita von Federico Fellini die Goldene Palme. Als unmoralisch verdammt den Film die katholische Kirche.
To be or not to be?
Du bist vulgär, Hugo.
That is the question.
La Grande Bouffe, das große Fressen 1973. Bei der Premiere gibt es Buhrufe im Kino. Frankreichs Beitrag zum Festival, gerade für viele französische Kritiker, eine Schande.
Ich halte das große Fressen für einen ziemlich ekelhaften Film, weil man während 1,5 Stunden in Fäkalien schwimmt.
Ich wollte von jetzt an keinen Fingerbreit mehr wachsen.
Auch die Blechtrommel nach dem Roman von Günter Grass ist nicht unumstritten. 1979 der erste deutsche Film, der mit der Goldenen Palme ausgezeichnet wird. Regisseur Volker Schlöndorff teilt sich den Preis mit Francis Ford Coppola und dessen Apocalypse Now.
Die Palme in Cannes ist also für Frankreich schon mal eine Garantie und ist auch für den Rest der Welt sehr wichtig. Das ist etwas, was sie praktisch auf ihrer Visitenkarte seit ihres Lebens mittragen.
5 Jahre später ist das Votum der Jury einstimmig. Wim Wenders gewinnt mit Paris, Texas die zweite und bisher letzte Palme für einen deutschen Film.
Wolfgang Landmesser über 75 Jahre Filmfestival in Cannes. Und natürlich halten wir Sie hier bei Fazit während der Festivalzeit auf dem Laufenden. Seit Tagen wird in den Feuilletons großflächig über Der Schlaf in den Uhren geschrieben, den neuen Roman von Uwe Tellkamp. Und bei einer polarisierenden Person wie Tellkamp geht es natürlich auch um den Autor selbst, der vor 14 Jahren für seinen Turm gefeiert wurde, 2017 dann aber ja so als Verteidiger von Pegida und AfD zumindest im Kulturbetrieb ziemlich für Furore sorgte. Morgen Mittwochabend um 20.15 Uhr, also zur besten Sendezeit, zeigt Dreisat einen 90-minütigen Dokumentarfilm über Uwe Tellkamp und speziell diesen Streit von damals. Unser Kritiker Matthias Dell hat ihn schon gesehen und ist jetzt im Studio. Hallo erstmal.
Hallo.
Für der Fall Tellkamp, Streit um die Meinungsfreiheit heißt der Film. Gestern hat der Regisseur Andreas Gräfenstein bereits hier im Programm erklärt, was sein Anliegen mit diesem Film war.
Einfach erstmal diese gegensätzlichen Positionen aufzuzeigen und die auch natürlich zu hinterfragen, aber die Leute nicht zu konfrontieren mit vorgefertigten Meinungen oder Vorurteilen oder Vorverurteilungen, sondern ihnen diesen Raum zu geben. Und ich glaube, das war die Voraussetzung zum einen überhaupt dafür, dass die Leute mit mir, also vor die Kamera getreten sind und auch wiederholte Male.
Ja, Matthias Dell, würden Sie sagen, das ist gelungen?
Na, wenn man genau zuhört, würde ich sagen ja, weil Gräfenstein beschreibt da zwischen diesen Beschränkungen in seinem Kopf sein Konzept eigentlich ziemlich gut. Er gibt nämlich Tellkamp sehr viel Raum und das funktioniert wiederum nur, weil er ihn reden lässt, weil er ihn nicht konfrontiert, nicht hinterfragt. Sonst würden nämlich Tellkamp und auch die Buchhändlerin Susanne Dagen, die mit dem bekanntesten vom Verfassungsschutz beobachteten neurechten Verlag in Deutschland zusammenarbeitet, wahrscheinlich gar nicht mitmachen. Und was ich mit diesen Beschränkungen im Kopf meine, das ist eben diese pseudo-objektive Behauptung, wie wichtig es Gräfenstein ist, nicht zu urteilen, bloß keine Meinung zu haben. Dabei wusste man all das, was Telkamp jetzt nochmal in großer Breite erzählen darf, ja schon vorher. Und das ist so ein bisschen die intellektuelle und analytische Kapitulation dieses Films, dass er sich gar kein Urteil bildet.
Ja, das ist ja häufig auch, würde ich jetzt mal sagen, der Ansatz von Dokumentarfilmen, das Urteil dem Betrachter, der Betrachterin zu überlassen. Ich frage mich halt, was sieht man denn in diesen 90 Minuten? Ist das ein Telkamp-Porträt?
Das ist es schon. Und ich meine, das mit dem Urteil meine ich auch nicht so, dass der Filmemacher jetzt unbedingt da irgendwas sagen muss, aber dass man die Geschichte, die man in dem Fall eben schon kennt und die ganzen Positionen, dass man die doch mal neu sehen würde. Das wäre vielleicht sowas, was man da machen könnte. Und so ist es halt so, es wird sehr viel reproduziert. Er wandert mit Telkamp da am Elf-Ufer lang. Der Dichter erzählt dann von der Kindheit ohne Smartphones. Er filmt ihn am Schreibtisch oder trifft ihn eben oder auch alleine die Freundin Susanne Dagen in ihrem Buchladen. Und dazwischen gibt es noch ein paar andere Leute, die was erzählen. Wer so der Antipode sein soll, ist Ingo Schulze, der auch Schriftsteller, auch aus Dresden, wohnt aber schon länger in Berlin. Und da ist ganz interessant, gibt es einen O-Ton von Telkamp, wo der erklärt, dass er schon 1989 die Prenzlauer Berg Literaturszene irgendwie nicht gut fand, weil die damals über Foucault diskutiert haben und angeblich weit weg waren von den Leuten. Und das ist dann so ein bisschen fast infam, dass danach dann Ingo Schulze auftaucht und man ihn mit dieser Rolle, mit dieser Beschreibung identifiziert. Dabei wäre gerade dieser Ton eigentlich ein Punkt gewesen, wo der Film hätte ansetzen können zu sagen, wir gucken mal hin, was Telkamp eigentlich vor 2015 so gesagt hat. Und dann würde man vielleicht auch feststellen, dass das gar nicht so überraschend und auch nicht so plötzlich passiert ist, dass er jetzt mit diesen rechten Positionen auftritt. Da gibt es gerade ein Beispiel aktuell in der ZDF-Mediathek über Xavier Naidoo, wo eben die Leute nochmal genau hingeguckt haben, wie lange eigentlich schon die ganzen Sachen, die bei Naidoo jetzt in der Pandemie kulminiert sind, schon da waren und gesagt worden sind.
Der Film heißt Streit um Meinungsfreiheit. Also gibt es den? Den Streit wird im Film gestritten?
Nee, wird eben nicht, weil die Leute sitzen ja getrennt und auch der Filmemacher traut sich ja nicht wirklich, wobei das bei Telkamp auch verständlich ist, weil der schon so ziemlich cholerisch und schlecht gelaunt wirkt, ihm da zu widersprechen. Und das ist ja auch eine Chance, die verpasst wird, wenn man mit ihm schon mal spricht, warum dann ihn nicht mal besser festnageln. Wobei das vielleicht auch gar nicht so leicht wäre, weil Telkamp eben auch eine unglaubliche Selbstgerechtigkeit verströmt. Wenn er zum Beispiel eben sagt, selbst da, wo er falsch lag, hat er trotzdem recht. Da geht es um diese Äußerung aus der Diskussion mit Durst Grünbein von 2018, wo er gesagt hatte, dass 95% der Flüchtenden nach Deutschland nur kämen, um in die Sozialsysteme einzuwandern. Auch ja so ein rechter Terminus. Und diese Aussage bezeichnet er im Film dann selbst als Unfug und erklärt danach:
Und so falsch die Aussage sachlich ist, ändert es nicht daran, dass die Aussage an sich stimmt.
Und das muss man sich auf der Zunge mal zergehen lassen, ja. Willkommen in der Welt von Ulrich Telkamp. Und das größere Problem ist dabei aber, wie will man mit so jemandem eigentlich noch diskutieren, wenn dann richtig und falsch eigentlich egal ist? Also dann ist auch offensichtlich, man kann mit dem gar nicht sprechen.
Was erfahren wir denn Neues? 5 Jahre nach dieser wirklich großen Feuilleton-Debatte von damals.
Na, nicht so richtig viel, weil diese Positionen eigentlich alle bekannt sind, wenn man das so ein bisschen verfolgt hat, was ja auch immer wieder beschrieben worden ist. Gibt da nochmal schöne Dresden-Bilder, kulturvolle klassische Musik, dann so Zeitlupen und übertriebene grafische Effekte für die Zeitungsausschnitte. Aber intellektuell und analytisch ist das alles eben nichts, muss man ganz klar sagen. Das Einzige, was der Film vielleicht auch unfreiwillig tut, ist, dass er so mimifizierbares Material liefert. Also lauter Clips, die man jetzt schon durch die sozialen Medien rauschen sieht, weil die so unfreiwillig komisch sind. Ein Höhepunkt will ich vielleicht nochmal kurz hier vorspielen. Da sitzt dann Telkamp eben mit der Buchhändlerin Susanne Dagen zusammen und bollert die so an, dass man auch das Gefühl hat, der geht jetzt gleich an die Decke, obwohl es ja die Freundin ist. Und sie reibt sich so in den Augen, weil man auch das Gefühl hat, die hat das auch schon öfter gehört. Und das sieht im Prinzip aus wie eine Parodie, die sich Jan Böhmermann gar nicht ausdenken könnte. Wir können ja mal einen längeren Ausschnitt hören.
Weißt du, was ein Nazi ist? Der sagt, Menschen haben Rassen. Die eine ist besser als die andere. Und weil das so ist, muss die andere umgebracht werden. Kennst du so einen? Ich kenne keinen. Ich will nicht sagen, dass es den nicht gibt. Aber ich kenne keinen. Und das ist für mich ein Nazi und nicht das sinnlose Gewäsch, was in unseren Zeitungen und unserem öffentlich-rechtlichen Fernsehen aus durchsichtigsten Interessen ausgegossen wird. Und was mich noch aufregt ist, wir haben es dann auf YouTube und die Leute gucken zu und sagen, der Telkamp, das ist so ein Rindvieh, wie der redet. Der redet ja wie ein Prügler, weil sie nicht in der Lage sind, zwischen Inhalt einer Rede und ihrer Form zu unterscheiden. Der Kennedy-Effekt. Ich merke das ja auch bei mir. Ich bewundere dich, Susi, muss ich offen sagen, wie gelassen du bleibst. Mir geht ab und zu, das merkst du ja.
Du bist ein anderes Temperament, nee, du bist halt ein Choleriker.
Aber das,
Also es ist wirklich eine absurde Szene und es ist noch so verwirrend, weil er spricht dann auch noch in dem Moment, wo er von sich als Rindvieh in die Erwartungen von YouTube-Kommentaren hineinspricht, guckt er auch noch direkt in die Kamera. Also irgendwas reflektiert dann noch, aber gleichzeitig ist alles total verdreht und wie gesagt, sieht aus wie lustiges Theater.
Der Fall Telkamp. Streit um die Meinungsfreiheit. Morgen Mittwoch um 20.15 Uhr auf Dreisat zu sehen. Und dann auch in der Mediathek. Matthias Dell war unser Kritiker und nicht so begeistert. Danke dafür.
Bitte sehr.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen heute von Oliver Thoma.
Der Schauspieler Rainer Basedow ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Er war rund 60 Jahre auf Theaterbühnen und vor der Kamera tätig. Bekannt war er vor allem als Darsteller im deutschen Fernsehen, etwa in der ZDF-Reihe Küstenwache und in zahlreichen TV-Krimis wie Derrick und Tatort. Als Kabarettist war er bis 1995 prägendes Mitglied der Lach- und Schießgesellschaft und trat später auch im Fernsehkabarett Scheibenwischer auf. Als Wachtmeister Dimpfelmoser spielte er 1974 im Kinderfilm Der Räuber Hotzenplotz. Als Synchronsprecher war er die deutsche Stimme des Disney-Helden Pumba. Der US-amerikanische Cellist Yo-Yo Ma erhält den Birgit-Nilsson-Preis mit umgerechnet rund 1 Million Euro, eine der höchstdotierten Auszeichnungen für klassische Musik. Durch seine Meisterschaft und Hingabe an die Musik helfe Yo-Yo Ma, die Gesellschaft für eine bessere Zukunft zu stärken, heißt es in der Begründung der Jury. Yo-Yo Ma ist einer der bekanntesten Cellisten der Gegenwart. Er wurde bereits mit 18 Grammys ausgezeichnet. Der Preis wird am 18. Oktober in Stockholm verliehen. Der geschäftsführende Direktor der School of Jewish Theology an der Universität Potsdam, Daniel Kochmalnik, ist von seinem Amt zurückgetreten. Das berichtet der Spiegel, der aus einem Brief zitiert, den Kochmalnik an das Kollegium und Studierende adressierte. Das Abraham-Geiger-Kolleg ist an die Uni Potsdam angegliedert und die einzige Ausbildungsstätte für liberale Rabbinerinnen und Rabbiner in Deutschland. Schon vor dem Rücktritt hatte es dort Vorwürfe wegen Machtmissbrauchs und sexueller Belästigung gegeben. Die School of Jewish Theology hatte in einer Mitteilung eingeräumt, dass es am Kolleg mindestens 2 solcher Fälle gegeben habe. Der betreffende Mitarbeiter sei entlassen worden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Bislang lägen aber noch keine Erkenntnisse über eine Straftat vor, hieß es. In seinem Brief schreibt Kochmalnik nun laut Spiegel, die aktuelle Krise erfordere einen personellen Neuanfang. Er habe sich zu einem Rücktritt entschlossen. Eine symbolträchtige Gitarre des ehemaligen Leadgitarristen der britischen Band Oasis ist in Paris versteigert worden. Wie das Auktionshaus Drouot mitteilte, wurde das Instrument Noel Gallaghers für 385.500 Euro erstanden. Angaben zum Käufer gab es nicht. Die Gitarre soll am Abend der Trennung der gefeierten Band um die Gallagher-Brüder zu Bruch gegangen sein und gilt manchen seither als Symbol der Spaltung der Band. Aus Paris, Stefanie Markert.
Nach wochenlangem Zwist hatte die Band bei Rock en Seine in Paris im August 2009 kurzfristig ein Konzert abgesagt. Wenig später kündigte Noel seinen Austritt aus der Band Oasis an. Er könne keinen Tag länger mit seinem Bruder Liam zusammenarbeiten. In einem Streit kurz vor der Trennung soll Liam die Gitarre von Noel zertrümmert haben. Sie bedeutete Noel alles. Meine 355 aus dem Jahr 1960 ist die beste Gitarre, die ich je gespielt habe, schreibt er. Versteigert wurde die Gitarre im Original-Etui mit einer von Noel Gallagher handschriftlich verfassten Botschaft, die Aufschluss über seine vertrauliche Beziehung zu ihr gibt und die Gründe, sich von der Gitarre zu trennen. Er hatte sie 2017 an einen französischen Sammler verkauft. Sie erinnere ihn zu sehr an die Oasis-Zeit.
Das waren die Kulturnachrichten von und mit Oliver Thoma. Potsdamer Tanztage, immer ein Highlight in der sonst eher tanzarmen Landeshauptstadt Potsdam. Das Festival existiert seit über 30 Jahren und fiel nicht mal während der Pandemiezeit aus, zumindest nicht vollständig. In diesem Jahr aber gibt es richtig viele internationale Produktionen und wir sprechen jetzt über eine Deutschlandpremiere. Elisabeth Nering, erstmal guten Abend.
Guten Abend.
J'ai pleuré avec les chiens heißt so viel wie Ich weine mit den Hunden von der isländisch-kanadischen Choreografin Dana Ashby. Was ist denn das für ein Stück und was sollte man über diese Choreografin wissen?
Also Dana Ashby ist eine kanadische Tanzkünstlerin, die derzeit in Montreal lebt und arbeitet. Sie hat familiäre Wurzeln in den Niederlanden, aber auch in den First Nations, also in den indigenen Völkern Kanadas. Und dieses Erbe spielt in ihrer Arbeit eine große Rolle. Das ist eine Arbeit, die, obwohl sie noch wirklich richtig jung ist, vielfach preisgekrönt und ausgezeichnet wurde. Also Dana Ashby gilt so als etwas eine der vielversprechendsten und radikalsten Nachwuchskünstlerinnen Kanadas. Und tatsächlich ist die Produktion, die wir heute Abend das erste Mal in Deutschland gesehen haben, Sie haben gesagt, ich weine, aber ich würde jetzt auch nochmal frei übersetzen, nachdem ich das Stück gesehen habe, ich heule mit den Hunden. Mhm. Das ist eine radikale Arbeit, also radikal in ihrer Heftigkeit, aber auch in der Undeutbarkeit. Denn das jetzt auf den Punkt zu bringen, ist wirklich schwer. Deswegen fange ich mal so an. Das ist ein Stück für 5 Tänzerinnen und einen Tänzer, die ganz am Anfang angezogen, aber dann ganz schnell nackt über die Bühne auf allen Vieren laufen. Ganz neutral erstmal, ohne Imitation. Dann in langen Szenen zu einem Hundeheulen, Jaulen ansetzen, ohne wiederum ein Hund sein oder etwas Animalisches zu spielen. Und uns dann auf so eine Tour de Force durch verschiedene Zustände und körperliche Erlebnisse mitnehmen und dabei eben die ganze Zeit über nackt bleiben.
Nacktheit auf der Bühne gibt es im Tanz schon lange, ist kein Tabu mehr, würde ich sagen. Was macht diese Nacktheit bei Dana Ashby aus?
Das ist interessant, denn auch der Umgang mit der Nacktheit, vollkommen richtig, eigentlich überhaupt kein Tabu mehr, der hat hier ganz verschiedene Ebenen. Einerseits hat diese Nacktheit was ganz Neutrales, das kennen wir ja inzwischen schon ganz, ganz lange, dass im Grunde diese Körper nicht mehr sexualisiert sind. Andererseits hat sie auch etwas total Explizites. Also es gibt viele Szenen, in denen die Tänzerinnen so Yoga-Posen ausführen mit weit geöffneten Armen und vor allem Beinen, wo also jedes körperliche Detail zu sehen ist. Wir sitzen sehr nah dran im Viereck über die Bühne, also wir kommen ihnen auch total nah. Wir erleben ihre Spannung, ihr Schwitzen, das schwere Atmen und auch manchmal, dass man so denkt, oh, wann atmest du endlich wieder aus? Man hält es selber kaum aus. Also ich würde sagen, Dana Ashby behandelt Nacktheit so als etwas wie einen Grundzustand, nicht Urzustand. Es geht nicht darum, jetzt irgendwie hier die Wilden zu zeigen oder so, sondern wie ein Grundzustand, aus dem sich alles Mögliche entwickeln kann. Also Hunde heulen und Yoga und gemeinsames Ausprobieren, wie geht ein Balance? Und im Programm steht etwas von einer dekolonialen Herangehensweise. Das ist vielleicht jetzt so ein bisschen hochgegriffen und auch ein bisschen so Programmprosa. Ich würde ein bisschen kleiner ansetzen und erstmal sagen, Dana Ashby produziert Zumutung und extreme physische Erlebnisse für die Tänzerin, aber auch für uns als Publikum.
Das Festival läuft ja jetzt schon eine Woche. Was ziehen Sie denn für eine Zwischenbilanz?
Eine ziemlich gute. Also wir haben auffällig viele große internationale Gruppenproduktionen gesehen, viele außereuropäische Perspektiven. Also ich würde mal sagen, so diese spezielle Energie einer großen Gruppe, da gibt es schon wieder so eine Sehnsucht und eine Lust drauf. Also zumindest ist in dieser Kuration das so. Die Produktionen waren sehr physisch bisher, sehr energetisch, kraftvoll und interessanterweise auch irgendwie lebensbejahend. Also Lia Rodriguez aus Brasilien haben wir gesehen und Kudus Onikeko aus Lagos, also Nigeria, die inszenieren so feste, bunte Festlichkeiten, die das Publikum mitreißen. Lia Rodriguez nennt ihr Stück Encantado, was die Wirkung eines magischen Zaubers bezeichnet und zugleich auch die Verwunderung angesichts dessen. Und tatsächlich spielen die Tänzerinnen mit Stoffen, in die sie sich einwickeln. Dann später werden die zu Röcken und Turbanen und dann lösen sie sich wieder heraus. Sie verbergen ihre Gesichter. Und das ist alles so ein verrückter Fluss an nicht zu stoppenden Bewegungen und immerwährender Veränderung. Und das hat schon so einen Zauber und auch etwas ganz Mitreißendes und tatsächlich Lebensbejahendes, dieses Stück.
Also eine starke Neuauflage, ja, nach den letzten 2 Ausgaben, die ja durch Corona doch ein bisschen eingeschränkt waren.
Unbedingt, das finde ich schon, mit einer Ausnahme. Und das klingt angesichts des Publikumserfolgs vielleicht etwas spielverderberisch. Aber ich fand die Eröffnung mit der Company Rubber Band, auch aus Kanada, mit der habe ich echt gehadert. Weil von den 10 Tänzerinnen, die da auf der Bühne stehen, jeder und jede einzelne hochvirtuos, sind alle mit interessanten individuellen Bewegungssequenzen auch vom Choreografen Victor Quijada ausgestattet, also zwischen klassischem, zeitgenössischem und urbanen Tanz, was wirklich schwer ist, weil das ja auch gegensätzliche Stile und Qualitäten sind und diese Tänzerinnen beherrschen alles. Und dann wird daraus eine total vorhersehbare Gesamtchoreografie unterlegt mit einer sehr schlichten Dramaturgie. Und das war mir fast unerklärlich, wie man das schaffen kann, dass man mit den allerbesten Mitteln ein Stück macht, was sich schon nach 30 Minuten irgendwie erledigt hat und auch immer wieder so in den Kitsch abdriftet. Also das fand ich, da habe ich mich wirklich gefragt, wie das sein kann. Aber ich hatte auch einen persönlichen Höhepunkt und das war der tunesische Choreograf Hamdi Dridi, der ist auch noch sehr jung, der mit zwei tunesischen Kollegen ein Trio auf die Bühne gebracht hat, das den Tanz aus Arbeitsbewegung, Arbeitsgesten, Maler, Handwerker, Bauarbeiter entwickelt und die transformiert in Tanz. Und er hat erzählt, die drei sind selber Arbeitersöhne und haben immer harte körperliche Arbeiten ausgeführt. Und daraus so ein Stück zu machen, das fand ich wirklich ganz wunderbar.
Unsere Tanzkritikerin Elisabeth Nehring über die Potsdamer Tanztage noch bis zum 22. Mai. Nach wochenlangen Kämpfen in Mariupol steht die letzte Bastion vor dem Fall und es ist wohl nur noch eine Frage von Tagen, bis diese Stadt wirklich gefallen ist. Über 250 Kämpfer, die sich im Azov-Stahlwerk verschanzt hatten, haben sich heute ergeben und sind nun in russischer Gefangenschaft. Von der Stadt Mariupol ist sowieso nicht mehr viel übrig, dennoch ein Verlust von hoher wirtschaftlicher, aber auch symbolischer Bedeutung. Zugang zum Meer, Stadt der Helden, Stadt des Widerstands. Darüber habe ich vor der Sendung mit dem Historiker Guido Hausmann von der Uni Regensburg gesprochen. Er ist Mitglied der deutsch-ukrainischen Historikerkommission, die Kriegsverbrechen in der Ukraine prüft. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Schwarz.
Wie würden Sie denn diesen heutigen Tag einordnen im bisherigen Kriegsgeschehen? Ist das ein einschneidender Tag? Ist das wirklich das Ende von Mariupol?
Ja, es ist dann heute oder in den nächsten Tagen das Ende von Mariupol und das ist sicherlich eine Zäsur. Keine kriegsentscheidende Zäsur, aber Mariupol ist eben seit Februar diesen Jahres zu so einem Symbol ukrainischen Widerstands geworden. Und von daher hat es natürlich eine besondere Bedeutung erlangt.
Ja, die Ukrainer haben ja auch immer von der sogenannten Heldenstadt gesprochen, ne?
Ja, Heldenstadt, das ist ja eine Referenz auf die sowjetischen Heldenstädte, die während und nach dem Zweiten Weltkrieg sozusagen für ihren Widerstand gegen die Wehrmacht als solche bezeichnet wurden. Ein kleiner Kreis von Städten eigentlich nur. Also das bezieht sich hierauf. Und die Bedeutung ist sicherlich so zu akzentuieren, dass es hier nicht nur um Mariupol geht. Es geht eben auch darum, dass durch den Widerstand in Mariupol der russische Vormarsch entlang der Nordküste des Schwarzen Meeres, also in der Südukraine, abgebremst wurde, erheblich abgebremst wurde und die ukrainischen Truppen in Mykolaiv bis nach Odessa hin sich ganz anders formieren konnten und die militärische Abwehr gegen die russische Armee ganz anders aufbauen konnten. Also hat es insofern auch eine gesamtukrainische Bedeutung, dieser Widerstand in Mariupol.
Der jetzt mehr oder weniger aber zu Ende ist. Was ist das denn für ein Verlust?
Das ist schon ein wichtiger Verlust. Mariupol war ja praktisch nach 2014 zunächst dann auch die Hauptstadt dieses Gebietes Donetsk und dann Kramatorsk. Insofern war es ein wichtiger Exporthafen. Hier waren eben auch große Stahlwerke. Einer der Oligarchen der Ukraine, Rimat Achmetow, war Eigentümer dieser Stahlwerke. Es war wichtig für den Export. Es hatte nicht die Bedeutung wie Odessa weiter westlich. Aber für Kohle, für Stahl, auch für Getreide war Mariupol schon eine ganz wichtige Stadt für die Ukraine.
Ist das denn ein Verlust, den die Ukraine jetzt irgendwie kompensieren kann, so ohne Zugang zum Meer?
Also die Ukraine hat ja noch Zugang zum Meer, weiter westlich, aber eben nicht in diesen Streifen. Man muss vielleicht unterscheiden jetzt. Also der wirtschaftliche Verlust ist der eine, obwohl die Stadt ja zu großen Teil zerstört ist und ein großer Teil der Bevölkerung die Stadt verlassen hat, geflohen ist. Auf der anderen Seite ist es kulturell zwar ein Symbol jetzt gewesen, aber es ist keine alte ukrainische Stadt, sag ich mal. Also es ist keine Stadt, die vergleichbar ist jetzt mit Kiew, mit Kharkiv, mit Lemberg, mit Odessa. Gleichzeitig sehen wir jetzt, dass im Nordosten der Ukraine, in Kharkiv, um Kharkiv herum, die russischen Truppen bis zur Grenze zurückgedrängt werden und Kharkiv ist jetzt gesichert vor unmittelbarem Beschuss. Also da haben wir auf der einen Seite weiter nördlich dieses Bild und hier im Südosten der Ukraine eben jetzt der Fall von Mariupol.
Waren Sie denn selbst mal dort gewesen?
Ich bin nie in Mariupol gewesen und das ist, glaube ich, typisch. Ich fahre seit 1989 in die Ukraine. Ich war in Donetsk, ich war in vielen kleineren Städten. Und vor 2-3 Jahren hatte ich es vor, nach Mariupol zu fahren und war schon fast auf dem Wege, bin aber nicht hingefahren. Und das ist, glaube ich, ganz typisch, weil eine Reihe von diesen Industriestädten im Südosten der Ukraine, die haben wir selten besucht, weil da auch nicht die Kolleginnen und Kollegen waren, die Universitäten, die Kultureinrichtungen. Also geplant war es, aber ich bin nie da gewesen.
Wir haben gesprochen über diesen Symbolgehalt der sogenannten Heldenstadt. Sie haben auch diesen Bezug hergestellt. Ein bisschen haben wir ja in den letzten Wochen Mariupol auch wahrgenommen als Stadt der Kriegsverbrechen.
Ja, also sicherlich eine Stadt der Kriegsverbrechen, obwohl die Kriegsverbrechen eben an vielen Orten zu erkennen sind, wie wir das gesehen haben. Wir haben am Institut 2 Arbeitsgruppen eingerichtet mit geflüchteten ukrainischen Wissenschaftlerinnen. Eine bei uns in einem politikwissenschaftlichen Forschungsbereich. Da sind Anwälte und Völkerrechtlerinnen aus der Ukraine 3 jetzt am Arbeiten und versuchen, Kriegsverbrechen, Menschenrechtsverletzungen zu dokumentieren. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt.
Wie kann man denn da überhaupt vorgehen in so einer belagerten Stadt?
Das ist schwierig. Man kann zum Beispiel Interviews mit freigelassenen Kriegsgefangenen führen. Man kann Interviews mit geflohener Bevölkerung führen. Es gibt auch Kontakte zu NGOs, die in der Ukraine in diesem Bereich aktiv sind. Die ersten Arbeitsschritte werden hier getan und ich glaube, das ist einfach eine ganz wichtige Aufgabe.
Jetzt konnte man heute in den Agenturen lesen, dass Russland diese über 200 Gefangenen aus dem Azov-Stahlwerk nicht austauschen wollen. Sie wurden bezeichnet als Kriegsverbrecher, als Zitat Tiere in Menschengestalt, die man mit dem Tode bestrafen müsse. Da scheiden sich ja die Geister, wer da eigentlich Kämpfer war, wer da verteidigt hat. Wie würden Sie das einordnen, dieses Azov-Regiment in Mariupol?
Also es gab ein Azov-Regiment seit 2014. Mariupol ist damals, also wir erinnern uns, Euromaidan, dann die militärische Besetzung durch prorussische Separatisten, ist auch Mariupol in deren Hände gefallen. Dann aber kurze Zeit später von der Ukraine zurückerobert worden, unter anderem durch dieses Azov-Regiment, was damals zumindest auch ein Teil der Kämpfer durchaus sehr nationalistisch bis auch faschistische Symbole verwendet hat und sicherlich auch rechtsradikale Ansichten hatte. Nach all dem, was ich gelesen habe, und da gibt es eine Reihe neuerer Studien, hat sich das aber in den letzten Jahren sehr deutlich geändert. Und dieses Azov-Regiment ist zumindest in den letzten 1-2 Jahren nicht mehr ein rechtsradikales Regiment gewesen.
Und ist es vorstellbar, dass von diesem Azov-Regiment auch Kriegsverbrechen ausgehen?
Ich kann mir durchaus vorstellen, dass auch von dem Azov-Regiment Kriegsverbrechen begangen wurden. Auch das wird erforscht werden, analysiert werden und muss ja auch, um praktisch Eskalationen dann kritisch untersuchen zu können.
Die Zerstörung in Mariupol, die sind verheerend. Die Stadt liegt mehr oder weniger in Schutt und Asche. Was hat sie denn jetzt für eine Perspektive unter russischer Belagerung?
Ja, das möchten wir vielleicht alle wissen. Man denkt an Grozny, das ja auch zum großen Teil zerstört wurde in 2 Kriegen in den 90ern, frühen 2000er Jahren und dann praktisch neu aufgebaut wurde. Es ist so im Moment, dass ein Großteil der Bevölkerung die Stadt verlassen hat. Wir sehen jetzt schon, dass auch Mariupol in Anführungszeichen denazifiziert werden sollen. Das heißt, ukrainische Symbole, ukrainische Straßennamen verschwinden und sie werden durch russische ersetzt. Das ist das Bild, was wir auch schon in anderen besetzten Gebieten im Osten, Südosten der Ukraine gesehen haben.
Guido Hausmann, Professor für Geschichte Ost- und Südosteuropas an der Uni Regensburg und Mitglied der Deutsch-Ukrainischen Historikerkommission. Unabhängiger Journalismus ist gerade in Kriegszeiten unabdingbar. Allerdings wird die Arbeit von unabhängigen Journalisten gerade im Krieg erschwert, wenn nicht sogar unmöglich gemacht. Beim diesjährigen Exile Media Forum der Hamburger Körber Stiftung diskutierten die TeilnehmerInnen darüber, wie man berichten kann, wenn man nicht mehr vor Ort ist, sei es in Russland oder der Ukraine. Axel Schröder war für Fazit dabei.
Schon nach den ersten kritischen Berichten über die russische Krim-Annexion 2014 setzten die Repressionen gegen die Redaktion von Lenta.ru ein. Sie entschied sich damals, vom lettischen Riga aus weiterzuarbeiten, unter dem Namen Medusa. Die Arbeit aus dem Exil heraus wurde dem 60-Mann- und Frau-starken Medusa-Team erst im vergangenen Sommer noch einmal schwerer gemacht, erzählt Chefredakteur Ivan Kolpakow. 2021 war das Jahr der schwersten Attacken gegen unabhängige Journalistinnen und Journalisten in Russland. Jeder und jede wurde als ausländischer Agent eingestuft. Und was war das Ziel dieser umfassenden Repression? Aus heutiger Sicht, glaube ich, war das schon die Vorbereitung der Ukraine-Invasion. Tausende Journalisten haben das Land verlassen, aus Angst, nach einer Verurteilung im Gefängnis zu landen. Die Internetseite von Medusa wurde von den russischen Sicherheitsbehörden geblockt. Erreicht werden kann sie in Russland nur über sogenannte VPN-Tunnel, die den Standort der Nutzerinnen und Nutzer verschleiern. Die Smartphone-App der Nachrichtenplattform hingegen ist nach wie vor für Apple- und Android-Systeme verfügbar und auch via Instagram und Telegram können die Inhalte gelesen werden. 1,2 Millionen Menschen haben dort die Nachrichten von Medusa abonniert. Auch von Riga aus lassen sich Sachverhalte in Russland recherchieren und überprüfen, können frei verfügbare Daten analysiert werden, sagt Ivan Kolpakow. Und das kombinieren wir auch mit Vor-Ort-Reportagen. Wir haben dort zwar keine klassischen Reporterinnen und Reporter, aber wir haben Guerilla-Reporter, ein Netzwerk von freien Autorinnen und Autoren, die mit Medusa zusammenarbeiten. Im Moment läuft das unterm Strich ganz gut. Ganz ähnlich muss auch die 50-köpfige Redaktion der weißrussischen Zerkalo aus dem litauischen Vilnius arbeiten, erklärt Redakteurin Alexandra Puschkina auf dem Exile Media Forum der Hamburger Körber Stiftung. Bei Zerkalo liefert auch die Leserschaft Hinweise über aktuelle Politik- und Wirtschaftsthemen aus Weißrussland. Diese Informationen müssten aber gründlich geprüft werden. Bevor wir etwas veröffentlichen, brauchen wir zur Bestätigung mindestens drei weitere Quellen. Ein Weg, die Nachrichten von Zerkalo zu den Leserinnen und Lesern zu bringen, führt über den Google-Übersetzungsdienst. Dort werden die Artikel auf Russisch eingefügt und wiederum ins Russische übersetzt. Der Google-Link zu dieser Übersetzung könne dann per Mail an die Leserschaft verschickt werden, erklärt Alexandra Puschkina. So könne die Sperre der offiziellen Zerkalo-Webseite umgangen werden. Medusa und Zerkalo finanzieren sich durch Crowdfunding-Kampagnen, bei denen sie Geld für ihre Arbeit einsammeln, teilweise auch über Werbeanzeigen. Unterstützung für Exilmedien gibt es mittlerweile außerdem durch einige neu entstandene Fonds, zum Beispiel den JX Fund von Reporter ohne Grenzen, Rudolf Augstein und Schöpflin Stiftung. Anders lief die Unterstützung für ukrainische Journalistinnen und Journalisten beim Greifswalder Katapult-Magazin. Gleich nach Beginn der russischen Invasion hatte die Redaktion entschieden, wir verzichten auf einen Teil des Gehalts und bauen ein Team von 21 ukrainischen Print- und Fotojournalistinnen und Journalisten auf. Der Schreibtisch der ukrainischen Journalistin Roxana Panatschuk steht deshalb nicht mehr in Odessa, sondern in Greifswald. Unser Ziel ist es, darüber zu berichten, was in der Ukraine passiert und unserer Leserschaft verlässliche Informationen zu liefern. Wir wollen persönliche Geschichten erzählen, denn diese persönlichen Lebensgeschichten sind wichtig. Eine dieser Geschichten steht dabei für die von Tausenden oder Millionen anderer Menschen, die unter denselben Problemen leiden. Roxana Panatschuk hofft darauf, dass sie bald wieder in die Ukraine zurückkehren kann, auch zurück zu ihrem Mann, der für Katapult aus dem umkämpften Odessa berichtet.
Axel Schröder über das diesjährige Exile Media Forum in Hamburg. Und wir kommen zur Kulturpresseschau. In die Feuilletons von morgen Mittwoch hat Hans von Trotha geblickt.
Inzwischen gibt es kein Phänomen der ukrainischen Kultur mehr, das nicht von den Feuilletons aus aktuellem Anlass herangezogen wurde, könnte man meinen. Aber Frank Grelka und Stefan Rindlisbacher von der Universität Viadrina haben doch noch eins gefunden: das Geld. In Form von Münzen und Banknoten, schreiben sie, ist Geld einerseits ein realer, fassbarer, in Massen produzierter Gegenstand, andererseits verfügt es über etwas magisch Abstraktes. Es eignet sich deshalb hervorragend als Projektionsfläche für die Nation. Die Hryvnia-Banknoten, erläutern die beiden, bilden eine Galerie ukrainischer Identifikationsfiguren. Sie zeigen das Pantheon der ukrainischen Nation. Die Geldscheine erfüllen also für die leidenschaftlich europäische Ukraine so etwas wie die Londoner National Portrait Gallery für das ehemals europäische England. Das ist spannend. Wladimir der Große und sein Sohn Jaroslav, die Gründerfiguren der mittelalterlichen Kiewer Rus, beginnen die Reihe auf den allgegenwärtigen 1 und 2 Hryvnia-Scheinen. Erfahren wir zum Beispiel. Nicht viel wert, aber allgegenwärtig. Ebenso sind die beiden neuzeitlichen Kosakenführer beim Kauf der alltäglichen Kleinigkeiten stets präsent. Sie sind der Fünfer und der Zehner und sie symbolisieren den Willen der Ukrainer, ihre Freiheit und ihre kosakische Kultur gegenüber den imperialen Nachbarn zu verteidigen. Auf der populären 200er-Note, also etwas wert und trotzdem populär, ist die einzige Frau abgebildet, die Dichterin Lesja Ukrainka. Ausgehend vom Pantheon der Banknoten, so das Fazit der Geldanalyse, verweisen die Ikonen der ukrainischen Nation nicht so sehr auf einen explizit nicht russischen, sondern eher auf ihren vielfältig verflochtenen Charakter des Andersdenkertums. Und dann noch ein Gruß mit geldpolitisch gereckter Faust. Es geht um die Hryvnia, nicht um den Rubel. Aber nicht nur Geld, sondern auch Musik ist eine Waffe, das titelt die Süddeutsche. Alexander Menden berichtet aus Göttingen. Im ersten Akt von Georg Friedrich Händels Opera-Serie Giulio Cesare in Egitto besingt der siegreiche Cäsar die Seele seines toten Widersachers Pompeius. In der Produktion der internationalen Händel-Festspiele Göttingen steht der ukrainische Countertenor Juri Mynenko bei dieser Arie allein auf der Bühne des Deutschen Theaters. Eine Flammenprojektion züngelt an ihm hoch und hüllt den breitschultrigen Mann im Wüstenkampfdress schließlich ein. Kein weiterer Kommentar. Außer vielleicht noch dem, dass es die Gelegenheit, in Deutschland über den Spagat zwischen ukrainischer Kriegsrealität und niedersächsischer Händel-Idylle zu sprechen gewesen ist, die den Ukrainer hat nach Göttingen kommen lassen. Künstler konzentrieren sich auf Kunst, sagt er, nicht aufs Militär. Und für russische Kollegen, die sich aus Angst um ihre Familien, die noch in Russland leben, nicht aktiv und ausdrücklich gegen die Aggression aussprechen, habe er durchaus Verständnis. Zu denen gehört der russische Pianist Alexander Melnikov nicht. Er warnt in der FAZ vor einer Droge, die bewirkt, dass wir uns endlich wieder mögen. Wobei diese Überschrift missverständlich ist. Gemeint ist nicht etwa, dass wir uns gegenseitig wieder mögen, sondern vielmehr uns selbst. Und Russisch ist auch missverständlich. Melnikov schreibt: In Vorkriegszeiten hatte ich mir etwas Abstand herausgenommen gegenüber Russland. Mit Ausbruch des Krieges jedoch begann ich, meine russische Identität zu fühlen. Sie besteht heute weitgehend aus brennender Scham. Dmitri Peskow, Putins Pressesprecher, sagt, wer sich schäme, Russe zu sein, der sei kein Russe. Da bitte ich doch um Differenzierung. Die Droge, die Melnikov meint, ist das Gefühl, das Richtige zu tun. Sie bewirke, dass wir uns selbst mögen. Und er nennt Beispiele, wie Russinnen und Russen hierzulande ausgegrenzt werden. Und er spricht vom falschen Trost vermeintlich guter Taten. Es lohnt sich, auf die Musiker im Krieg zu hören. Auch wenn sie, wie Juri Mynenko, Sachen sagen wie: Die absolute Sicherheit, die die Menschen hier empfinden, gibt es für mich nicht mehr. Alle sollten sich im Klaren darüber sein, dass Krieg überall ausbrechen kann.
Das war die Kulturpresseschau von Hans von Trotha. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.